Ich habe mal nachgeschaut. Vor 5 Jahren war mein heutiger Gast, Pater Gerhard Lackleder, schon einmal bei mir. Seit mehr als 20 Jahren kämpft er in Südafrika gegen AIDS. Seit mehr als 25 Jahren sind Sie schon dort.
Mhm.
Vor 5 Jahren, als Sie hier waren, waren Sie auf Battletour für Ihre Einrichtungen in Südafrika, wo Sie armen Menschen helfen. Von der Wiege bis zur Bahre, sagt man ja immer so ein bisschen despektierlich, aber in Ihrem Fall stimmt das ja wirklich. Erstmal herzlich willkommen in München.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Ich habe mir mal meine Fragen von damals rausgesucht und habe festgestellt, dass wir da auch mit dem Wort von der Battletour angefangen haben. Jetzt sind Sie wieder da. Hat sich etwa nichts verändert durch Ihre Hilfe? Müssen Sie immer noch betteln gehen?
Durch die Hilfe hat sich sehr viel verändert, aber die Situation, dass wir unsere Arbeit finanzieren müssen durch Spenden, daran hat sich nichts geändert. Aber die Spenden haben sehr viel bewirkt. Wir betreiben ja seit 2003 ein AIDS-Behandlungsprogramm und ich bin vor einem Jahr bin ich mit einem Vortrag durch die Lande getingelt, ein Erfolg im Kampf gegen AIDS oder ein Sieg im Kampf gegen AIDS vielmehr. Und wir haben bis vor 2 Jahren, gab es immer noch einen Anstieg in der Gesamtzahl der HIV-positiven Menschen in Südafrika. Aber seit 2 Jahren haben wir so eine Hochebene erreicht. Das heißt, es steigt nicht weiter an. Und zwar haben wir das dadurch erreicht, dass wir eben die Menschen behandeln. Und wenn sie behandelt werden gegen AIDS mit dieser hochaktiven antiretroviralen Therapie, dann dauert es etwa 8 Wochen, bis es ihnen merklich besser geht und etwa ein halbes Jahr, bis sie nicht mehr ansteckend sind. Und das wissen viele Leute in Deutschland nicht.
Dass eben der Patient, nicht mehr ansteckend, das wusste ich auch nicht.
Genau, dass eben der Patient, der behandelt wird, nach einem halben Jahr nicht mehr ansteckend ist. Und selbst wenn er ein laszives Sexualleben führen würde, steckt er niemand mehr an.
Ganz kurze Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Diese Hochebene, die Sie erreicht haben. Das heißt, die Zahl der Infizierten bleibt ja gleich, weil sie einfach nicht geheilt werden können. Genau. Das heißt, es gibt aber weniger Neuinfektionen.
Aber weil es weniger Neuinfektionen gibt, darum hält sich die Waage.
Und die Leute, die behandelt werden, können gut weiterleben.
Genau. Bis zu 35 Jahre können die gut weiterleben. Davon geht man heute aus. Also früher war es ja so, dass wir haben angefangen so mit 5 Jahren, dann haben wir 10 Jahre gesagt, dann war es 15 Jahre. Und jetzt geht man von 35 Jahren aus, dass die Leute bei guter Gesundheit weiterleben können. Es geht also nicht um das Hinauszögern irgendeines Sichtums, sondern es geht einfach darum, dass die Leute wieder arbeiten gehen können, ihre eigenen Kinder großziehen können. Und das ist das Tolle bei der ganzen Geschichte.
Also wenn man schauen will, was sich alles verändert hat, dann kann man es ja vor allem an Zahlen festmachen. Und ich nenne Ihnen mal so ein paar Sachen von vor 5 Jahren. Ich glaube, an der ersten hat sich nichts geändert. Die Brotherhood of Blessed Jarrah war die größte katholische Hilfsorganisation Südafrikas.
Das sind wir immer noch.
Okay.
Wir haben immer mehr Mitglieder. Ich habe gerade vor einer Stunde das 2824. Mitglied in unsere Brotherhood aufgenommen. Und da sind wir sehr froh und sehr dankbar, dass wir so viele Mitglieder haben und damit eben auch viel Hilfe leisten können.
90 Hauptamtliche und rund 1000 Ehrenamtliche arbeiteten damals bei den dortigen Maltesern im Kampf gegen AIDS. Wie sieht das heute aus?
Ja, wir haben jetzt 83 Hauptamtliche momentan, also 1100 Ehrenamtliche, aber von diesen 1100 Ehrenamtlichen, die sind auch nicht gleichzeitig immer im Dienst, sondern da gibt es einen Dienstplan, da trägt man sich ein. Aber wir haben jeden Tag, wenn ich es mal so überschlage, ungefähr 30 Ehrenamtliche, die Dienst tun.
Und eine dritte Zahl, in Südafrika sind 1/3 der Menschen HIV-positiv und in der Region KwaZulu-Natal sind es 2/3.
So ist es.
Dort liegt Mandini, die Stadt, in der Sie leben. Und Mandini gilt als die AIDS-Hauptstadt der Welt. Dort sind 76% der Einwohner infiziert. Das waren die Zahlen von vor 5 Jahren. Und Sie haben jetzt gerade immer schon gesagt, so ist es, da hat sich nichts geändert.
Daran ändert sich nichts. Ich meine, auch wenn Sie behandelt sind, auch wenn Sie nicht mehr ansteckend sind, Sie sind nach wie vor HIV-positiv. Denn der AIDS-Test weist ja die Antikörper nach, die Ihr Körper gebildet hat im Kampf gegen AIDS. Und die haben Sie bis zu Ihrem Lebensende, auch wenn Sie nicht mehr ansteckend sind. Insofern ist so für die Öffentlichkeit vielleicht die Zahl ein bisschen irreführend. Man sollte vielleicht eine Zahl erheben, wie er noch ansteckend ist.
Ja,
aber das
genau.
Natürlich wahnsinnig schwierig, das zu tun.
Genau, das ist, glaube ich, sehr schwer zu vermitteln. Da geht es Ihnen jetzt bei Ihrer Battle, bei Ihrer Tour jetzt hier auch so, dass die Leute genau diese Fragen stellen? Genau, Mensch, wir machen doch seit Jahren was, lernen die es da einfach nicht oder was?
Ja. Nee, also das sage ich den Leuten dann auch. Ich sage, dass eben von unseren Patienten keiner mehr ansteckend ist. Die Patienten sind alle unter dem Ansteckungsniveau. Die Virenbelastung setzen wir ja runter von 1 Million bis zu 1,5 Millionen Viruskopien pro Kubikmillimeter Blut, das ist also voll ausgebrochenen AIDS. So viele hätten in einem Tropfen Blut gar nicht Platz, wenn es nicht das kleinste Lebewesen der Welt wäre, dieses HIV-Virus. Und das setzen wir runter auf unter 50 und das nennt man in der deutschen Fachsprache unter der Nachweisgrenze. Und wenn Sie unter der Nachweisgrenze sind, dann sind Sie nicht mehr ansteckend. Und das erreicht man in ungefähr einem halben Jahr nach Behandlungsbeginn.
Wenn Sie jetzt so diese Vergleiche darstellen und erzählen, wie geht es Ihnen denn dann damit? Sind Sie dann eher mutlos, weil es immer noch nicht geheilt ist? Oder sind Sie stolz auf das Erreichte?
Ich bin stolz aufs Erreichte, weil es natürlich den Leuten wieder gut geht, weil ich erzähle gerne die Geschichte vom Welt-AIDS-Tag, wo wir dann immer unsere AIDS-Patienten einladen zu einem Fest des Lebens. Und die kommen dann und die singen und tanzen und freuen sich des Lebens. Und wenn man da in die Menge schaut, wo hunderte von Menschen singen, tanzen und sich des Lebens freuen und sich das Essen schmecken lassen, und man eigentlich wüsste, dass die eigentlich mausetot sein müssten, da können einem die Freudentränen kommen. Das ist immer ein wunderschönes Erlebnis. Jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass wir mit diesem Welt-AIDS-Tag uns überlegen müssen, ob wir es anders machen, weil es den Leuten so gut geht, dass die wieder arbeiten und sich gar nicht freinehmen können, um an so einem Fest teilzunehmen. Und das ist eigentlich noch ein tollerer Erfolg, weil man eben sieht, dass den Leuten wieder gut geht. Wie gesagt, die können wieder arbeiten, die können ihre eigenen Kinder großziehen. Denen geht es wieder gut und das will man ja erreichen.
Aber diese Medikamente, sind die immer noch so horrend teuer? Das war ja am Anfang ein ganz, ganz großes Problem, dass die in Europa hergestellt wurden, entsprechend die deutschen Krankenkassen sowas ganz gut bezahlen können. Aber jemand, der irgendwo in Südafrika deutlich weniger verdient, da wahrscheinlich keine Chance drauf hatte.
An den Medikamentenpreisen hat sich viel geändert, insofern als die Patente abgelaufen sind und man jetzt Generika herstellen kann, die genau dieselben Wirkstoffe in sich haben und die eben wesentlich billiger sind. Und wir sind in der ganz glücklichen Lage, dass uns das südafrikanische Landesgesundheitsministerium, wenn ich es mal so übersetze, diese Medikamente kostenlos zur Verfügung stellt. Das heißt, die müssen wir nicht mehr bezahlen und die machen auch unser Labor. Und das macht etwa 2/3 der Behandlungskosten aus. Und bei unseren 720 Patienten, die wir momentan in Behandlung haben, also eine lebenslange Behandlung, muss ich nur noch pro Jahr 300.000 Euro einwerben für die AIDS-Behandlung. Und es ist einfacher, als ob man 1 Million einwerben müsste.
Das sind trotzdem ganz schön beeinflussende Zahlen.
Ja, insgesamt ist es 1,5 Millionen, was unsere ganze Hilfsorganisation mit seinen vielen Gesundheitseinrichtungen braucht pro Jahr. Und deshalb bin ich eben 2x2 Monate pro Jahr unterwegs, wie Sie richtig sagen, auf Battletour, um den Leuten ans Herz zu klopfen und zu sagen, bitte helft uns. Man kann unheimlich viel ausrichten, aber das große Problem ist, unsere Leute sind ja nicht krankenversichert. Und wenn ich auch nur 1 Euro pro Behandlung verlangen würde, das wäre eine astronomische Summe, das können sich die nicht leisten. Und wenn die Kirche mal den Ärmsten der Armen nicht mehr helfen kann, dann sperren wir zu. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir einfach weitermachen. Und dazu muss ich eben betteln gehen.
Und Sie tun es, glaube ich, ganz gern. Also nicht gern betteln gehen. Aber
um ganz ehrlich zu sein, ich bettle nicht gern. Es fällt mir sogar relativ schwer zu betteln, den Leuten auf die Nerven zu gehen dauernd. Und man verdirbt sich ja auch die besten Freunde, wenn man immer wieder kommt und sagt, du pass auf, hilf uns doch. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Und ich tue es gerne insofern, weil ich natürlich den Menschen helfen will und weil man eben so viel ausrichten kann. Und unsere Erfolgszahlen zeigen ja, dass wir sehr viel Gutes tun können.
Sie hatten beim letzten Mal 12 Einrichtungen dort. Hat sich daran was geändert?
Nein, es hat sich nichts geändert, aber wir haben Pläne. Und zwar ist aus unserem Kinderheim, haben wir Kinder, die eben keine Kinder mehr sind, sondern erwachsen werden. Und nicht jeder hat die geistigen Fähigkeiten, dass er eine Berufsausbildung macht oder dass er zum Studieren geht. Und jetzt wollen wir sowas Ähnliches wie eine beschützende Werkstätte einrichten. Das heißt, dass wir den Fähigkeiten unserer früheren Kinder, jetzt jungen Erwachsenen, entsprechend denen irgendwas herstellen lassen, was man auf dem südafrikanischen europäischen Markt auch gut verkaufen kann. Und damit wollen wir A, ein Einkommen für diese jungen Leute schaffen und B, natürlich die ganze Einrichtung selber finanzieren. Und das ist momentan so ein Wunschtraum. Er ist noch sehr in der Entscheidungsfindung oder in der Brainstorming-Phase, wo wir schauen müssen, was können wir jetzt herstellen, was dann auch wirklich verkauft werden kann. Also das wird vielleicht zu einem Jahr oder zwei spruchreif werden. Aber ich hoffe, dass es durchkommt.
Also das ist jetzt so die neueste Idee. Diese anderen 12 Einrichtungen, die schon da waren, sind auch so nach und nach entstanden. Also je nachdem, genau, welches Problem es gab, da haben sie sich eine Lösung überlegt.
So ist es auch, ja. Also und alle unsere Programme sind custom-made, wie sagt man auf Deutsch. Wir haben Probleme,
kundenorientiert.
Genau, kundenorientiert, richtig. Also wir haben die Probleme, die es bei uns lokal vor Ort gibt, analysiert und haben uns überlegt, wie könnte man da helfen. Ein anderes Projekt, das wirklich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte ist, das war, wir hatten eine Nähschule. Und in dieser Nähschule haben wir so viele Leute ausgebildet, auch zum Level einer Nählehrerin, dass die von sich aus neue Nähschulen, ihre eigenen Nähschulen aufgemacht haben. Und damit waren wir nicht mehr notwendig. Und dann haben wir uns sofort zurückgezogen und gesagt, jetzt sollen all die Leute, die einen Nähkurs machen wollen, zu diesen Leuten gehen. Es ist also ein Selbstläufer geworden und da bin ich wahnsinnig stolz drauf, weil das genau Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und das ist ja unser ganz großes Programm, dass wir den Leuten helfen wollen, sich selber zu helfen.
Und also im Prinzip wären sie am liebsten überflüssig.
Ja, so ist es, genau.
Vielleicht können Sie nur die Titel der 12 Einrichtungen nennen. Also ich habe jetzt schon rausgehört, Kinderheim gibt es, dann gibt es Hospiz.
Ja, also fangen wir mal an mit dem AIDS-Behandlungsprogramm. Das ist das eine, die AIDS-Klinik. Und dann haben wir ein stationäres Hospiz mit 40 Betten. Dann haben wir ein ambulantes Hospiz. Dann haben wir ein Kinderheim, einen Kindergarten, wir haben einen Nothilfefonds, wir sind in der Katastrophenhilfe tätig, das heißt, wir stehen zur Verfügung, wenn es eine Katastrophe gibt, da zu helfen. Wir haben einen als ganz kleines Programm einen Erste-Hilfe- und Notdienst und ein ganz wichtiges Programm ist eine Klinik für unterernährte Kleinkinder und Säuglinge, wo wir immer so im Schnitt 63 Kinder haben, denen wir helfen zu überleben, dass sie nicht verhungern müssen. Und dann eines der Programme, die mir ganz am Herzen liegen, ist unser Stipendienfonds. Das heißt auf gut Deutsch, dass wir begabten Kindern armer Eltern ermöglichen, zur Schule zu gehen, eine Berufsausbildung zu machen oder zu studieren. Und wir haben also da 208 Stipendiaten. Das ist uns so wichtig, weil, wie gesagt, die beste Entwicklungshilfe die Hilfe zur Selbsthilfe ist. Und wie könnte man besser helfen, als die Leute auszubilden, dass sie selber einen Beruf bekommen, wo sie was verdienen. Man kann keine Nation mit Hilfsarbeitern nur betreiben. Man braucht auch Leute, die eine Fachausbildung haben.
Das klingt so, als hätten Sie Afrika inzwischen verstanden. Also ist das
nach
so?
Nach 30 Jahren denke ich, ja.
Weil solange ich denken kann, hilft Europa Afrika. Mhm. Sie versuchen irgendwo einen Hebel anzusetzen.
Genau. Ich meine, das wissen viele Leute nicht. Ich bin der Einzige, der Deutsch spricht und ich bin eines von drei Bleichgesichtern und alles andere sind Afrikaner, alles andere sind Zulu. Und die Idee bei der Gründung war ja bereits, dass wir die Zulu begeistern, befähigen und begleiten, sich selber zu helfen. Und genau das tun wir und genau das ist die Idee unserer Hilfsorganisation, die von Anfang an rein südafrikanisch war. Also nicht irgendein Satellitenprojekt, wo man in München oder in London oder in New York entscheidet, was die Afrikaner brauchen, sondern das waren alles selber Afrikaner, die genau wissen, was die Afrikaner brauchen und die dann auch wissen, wie man das organisiert. Und da bin ich eigentlich sehr stolz drauf.
Und Sie haben es gegründet?
Ich habe es gegründet,
weil Sie Pfarrer dort waren, oder?
Ich war Pfarrer dort und ich bin rausgekommen in die Pfarrei und habe eben dort Leute erlebt, denen es miserabel ging. Mir sind Leute durch Vernachlässigung gestorben und da kann ich nicht zuschauen. Denen kann ich nicht über den Wuschelkopf streichen und sagen, der liebe Gott wird schon richten, du noch schon beten, sondern da muss man helfen und muss man beherzt zugreifen. Und wie gesagt, die Kirche hat ja drei Wesensaufgaben, lernt jeder im Katechismusunterricht, den Gottesdienst zu feiern, den Glauben Glauben zu verkünden und den Nächsten zu lieben. Und diese Nächstenliebe ist meine Lebensaufgabe geworden. Ich bin Diözesan Caritas Direktor in der Diözese Eschaue, in der ich lebe, und eben der Gründer und Leiter der südafrikanischen Malteser, die wir nach dem Gründer des Malteserordens, dem seligen Gerhard, eben die Brotherhood of Blessed Gerhard nennen. Die Organisation ist also nicht nach mir benannt, das muss ich in jedem Vortrag sagen, weil die Leute meinen, der hat ein bisschen eine Meise. Dass
ein bisschen eine, überheblich.
Dass er eine Organisation nach sich benennt. Nein, es ist mir eine große Ehre, dass auch ich diesen Namen tragen darf. Als ich ins Kloster ging, habe ich einen Ordensnamen bekommen und da hat mich der Erzabt von St. Ottilien gefragt, wie willst du denn heißen als Ordensmann? Da habe ich gesagt, ich hätte halt so gern den Namen des Ordensgründers des Malteserordens, den seligen Gerhard, und darum heiße ich auch so.
Sie sind damals als Benediktiner, Pater nach Afrika gegangen, haben mehrere Pfarreien gehabt, das ist die letzte Pfarrei, in die Sie gekommen sind, haben dort das Hilfswerk gegründet und mussten sich in die Mentalität der Zulu reindenken. Das haben Sie eben schon mal ganz ein bisschen anklingen lassen. Wie lange hat das denn gedauert, bis Sie das verstanden haben?
Ja, ich war die ersten 3 Jahre in Makhlabatini. Und dort war der Pfarrer, ein österreichischer Missionsbenediktiner, der war der Pfarrer und ich war der Kaplan und wir waren die einzigen 2 Bleichgesichter im ganzen Landkreis. Und es war eine ganz tolle Einführung. Erstens mal, weil dieser Mann, der Pater Severin, unheimlich gut Zulu sprach und dessen Schüler bin ich eben. Und der hat sich auch unheimlich gut ausgekannt mit der ganzen Geisteswelt, mit dem Denken, mit der Mythologie, mit dem Selbstverständnis und Weltverständnis der Zulu. Und der hat mir unheimlich viel beigebracht. Und es ist ja wahnsinnig wichtig für einen Missionar, dass er nicht so wie ein Elefant im Porzellanladen die...
So geht das.
Genau.
So ist richtig.
Die Vorstellungen der Zulu da zertrampelt, sondern dass er die Menschen versteht und dass er sie dort abholt, wo sie sind und dann eben den Lösungsvorschlag bringt. Die Leute haben wahnsinnige Angst vor bösen Geistern und vor ihren eigenen Ahnen. Und wenn man denen dann sagt, dass eben Jesus Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung Tod und Teufel und alle bösen Geister besiegt hat und dass die keine Macht mehr über uns haben, dann kann man bei manchen so eine Angstlösung bewirken. Und es ist ja genau die befreiende Botschaft des Evangeliums, dass man keine Angst zu haben braucht, dass eben Jesus Christus für uns die Arbeit gemacht hat, uns zu erlösen und dass im Glauben an Jesus Christus wir frei werden von all diesen Zwängen und von all diesen Ängsten.
Aber das ist ja eine ganz spannende Entwicklung auch in der Missionsgeschichte. Also
natürlich.
Das Bild, das viele noch haben, ist ja tatsächlich, hier ist die Bibel und da ist das Brot und wenn du beides nimmst,
genau.
Oder nur wenn du das eine nimmst, kriegst du auch das andere. Das ist ja komplett anders. Ja. Wie machen Sie das dann? Sie leben es vor und sagen, ich denke, dass es der Jesus war und deshalb geht es mir gut. Kannst du ja auch mal überlegen, oder wie funktioniert das dann?
Also in meinem ganz konkreten Fall, wir helfen den Leuten einfach und wir sind lieb und nett zu denen und die fragen dann auch, ja, wie kommt denn ihr dazu, dass ihr uns umsonst helft, dass ihr nichts verlangt von uns und dass ihr so unendlich viel Gutes für uns tut? Und dann erzählt man ihnen natürlich und sagt, du, pass auf, ich bin ein Christ und ich glaube an Jesus Christus und der Herr Jesus Christus hat mir gesagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst und ich kann einfach nicht zuschauen, wenn es euch so dreckig geht und so schlecht geht, sondern da muss ich was tun. Und es hat schon viele gegeben, die daraufhin zu uns gekommen sind und gesagt haben, Mensch, also wenn das der Glaube ist, dann will ich auch so ein Christ werden.
Kommen Sie da manchmal trotzdem an Ihre Grenzen, wenn Sie an so einen Geister glauben? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn du jetzt erklären willst, pass auf, dieses Medikament musst du nehmen, weil du krank bist. Und dann kommt da aber irgendwie, keine Ahnung was, um die Ecke, was da genauso helfen soll.
Also da kann ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar, wenn die Leute zu uns kommen, dann sagen, ah, Herr Pater, die haben eine Zaubermedizin ins Essen gemischt und darum bin ich jetzt so krank. Und hast nicht so ein bisschen einen Weihrauch und ein Weihwasser, dass wir die bösen Geister austreiben können, dann geht es mir wieder gut. Und ich sage nicht, das ist ein völliger Humbug, was du erzählst. Sag ich, ja, das stimmt schon mit den bösen Geistern. Nur nennen wir diese bösen Geister Viren. Wir nennen das Krankheitskeime. Und dann erzählt man ihm, wie dieser Krankheitskeim in den Körper reinkommt, dass der eben nicht im Essen war, sondern in den Geschlechtsflüssigkeiten war und was der dann im Körper anstellt. Und dann sagt man ihnen, was die Medizin, die wir anbieten, was die tut, um das zu verhindern. Also wir sprechen die Leute so an, wie sie denken und das verstehen sie dann auch. Also wenn ich von denen von Non-Nukleosiden und Nukleosiden-Reverse-Transkriptase-Inhibitoren erzähle, die Replikation des HIV-Virus verhindern sollen, dann verstehen sie kein Wort. Mhm. Natürlich, es ist nicht jeder Zulu ungebildet. Es gibt hochgebildete Zulu. Aber es gibt eben auch ganz einfach gestrickte Leute. Und
mit wem haben Sie es hauptsächlich zu tun?
Also mehr mit den Ungebildeten. Mhm. Ja, ich meine, mit denen, die nichts haben und die kommen zu uns, weil sie sich nicht leisten können, in eine private Gesundheitseinrichtung zu gehen. Ich meine, jeder weiß, dass Südafrika das erste Herzverpflanzung hatte. Es gibt so ein duales Gesundheitssystem, das private Gesundheitssystem, das europäischen oder amerikanischen Maßstäben durchaus standhalten kann, teilweise noch besser ist. Und auf der anderen Seite das staatliche Gesundheitssystem, ich muss jetzt im Radio sehr höflich ausdrücken, ich sage, dass oft sehr überlastet ist, weil es eben so wahnsinnig viele AIDS-Kranke gibt in Südafrika.
Ich mag nochmal zurückkommen auf die Zulu-Mentalität. Mir ist dann nämlich noch eine Frage von vor 5 Jahren untergekommen. Ich habe damals gefragt, ich habe gehört, dort geht die mehr, dass wenn man Sex mit einer Jungfrau hat, dann wird man von AIDS geheilt.
Ja.
Nach so vielen Jahren Aufklärung dürfte das doch dann jetzt wohl mal überwunden sein, oder?
Na, leider nicht. Erstens mal, es ist keine rein südafrikanische Vorstellung, sondern in ganz Afrika gibt es diese Vorstellung. Und sie bewegen sich aber hier in einer Sphäre, die der menschlichen Vernunft kaum zugänglich ist.
Ja,
denn das
genau.
Sind, ja, das, es ist ja derart unsagbar. Und diesen Leuten, die an solche Dinge glauben, denen zu sagen, dass das nicht stimmt, das ist wie wenn man...
Vergebene Liebesmühe.
Ja, vergebene Liebesmühe.
Verschwendete ist, Lebenszeit.
Ja, wie wenn man dem Bayer sagt, er darf kein Bier mehr trinken.
Jetzt sind Sie wieder in Europa unterwegs. Zweimal im Jahr kommen Sie?
Ich bin früher einmal im Jahr gekommen und das war dann bis zu 4 Monaten. Aber das war mir zu lange. Ich wollte zwischendrin wieder zu Hause sein. Zu Hause heißt in Afrika. Und deshalb mache ich es jetzt auf 2 Raten. So dass ich also im Frühjahr nach Ostern, ich will die Osterliturgie selber noch halten und dann nach Ostern komme ich dann jedes Jahr und dann will ich zum Fest des heiligen Johannes, dem Schutzpatron der Malteser, wieder zu Hause sein, um das zu feiern und dann komme ich so in der Adventszeit wieder oder kurz vorher. Dieses Jahr werde ich so ab Beginn von November da sein bis Mitte Dezember.
Sodass Sie Weihnachten wieder daheim sind.
Genau, dass ich Weihnachten wieder daheim bin und mit meinen Kindern im Kinderheim Weihnachten feiern kann.
Das klingt richtig idyllisch. Also das ist jetzt wirklich Ihr Zuhause.
Ja, es ist wirklich mein Zuhause. Und schauen Sie, nach 30 Jahren. Und zu Hause ist dort, wo man geliebt wird, zu Hause ist dort, wo man sich geborgen fühlt und zu Hause ist dort, wo man ja zur inneren Ruhe findet. Und das ist genau für mich meine Aufgabe in Südafrika. Ich erzähle jedem, der es hören will und der es nicht hören will, auch, dass ich mit keinem Menschen in der Welt tauschen will. Ich habe die Berufung meines Lebens gefunden und dort bin ich nicht nur zu Hause, sondern da bin ich daheim.
Aber Bayerisch können Sie schon noch.
Das geht gerade noch.
Und Zulu können Sie aber auch.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Also wenn man es nach 30 Jahren nicht kann, dann wäre es schon schlimm. Ich meine, wie wollen Sie denn Seelsorge betreiben, wenn Sie die Sprache der Menschen nicht sprechen?
Wenn Sie dann hier sind, haben Sie dann Heimweh?
Ja, nach meinen Kindern.
Wie ist das so? Spielen Sie da jeden Tag damit oder kommen die zu Ihnen?
Ja, jeden Tag schaffe ich es nicht. Aber ich nehme mir an jeden Sonntagnachmittag als Zeit für meine Kinder. Und zwar lade ich jeweils eine Gruppe von Kindern des Kinderheimes ein zu einem Ausflug. Und das ist also das größte Geschenk für die Kinder, dass sie mit dem Vater da, im Englischen nennt man den Pater,
Vater,
dass sie mit dem Vater da jetzt auf Ausflug fahren dürfen. Und es ist die größte Strafe, die es überhaupt gibt, wenn sie wahnsinnig unartig waren, ist, dass sie auf diesen Ausflug mit dem Vater nicht mitfahren dürfen.
Was machen Sie da für Ausflüge?
Ach, man fährt in einen Reptilienpark oder man fährt ans Meer zum Baden oder man fährt zu einem Museum. Also im Grunde so die ganzen Touristenziele, die es in unserer Gegend gibt oder manchmal einfach nur ins Blaue. Ich nehme immer eine kleinere Gruppe, weil ich ja ganz bewusst will, dass
ich wollte gerade fragen, wie viel sind das dann so in einer Gruppe?
Also normalerweise nehme ich bis zu 4. Ich habe einen 5-Sitzer Auto.
Sodass man mit jedem Kind auch sprechen kann und hören kann, wo es gerade...
Darum geht es ja. Es geht ja auch um die Bindung, um die Vater-Kind-Bindung, wenn Sie es so nennen wollen. Ich habe einfach die Vaterrolle übernommen.
Wie viele Kinder haben Sie?
Ich bin der einzige Priester, der nicht rot wird, wenn ihm die Frage gestellt wird.
Deshalb traue ich mich das gerade.
Und momentan ist es sogar sehr peinlich, wenn ich Ihnen sagen muss, ich weiß es nicht ganz genau, weil ich eben schon ein paar Wochen jetzt weg bin von zu Hause. Als ich weg bin, waren es 35, aber in der Zwischenzeit dürften es an die 40 sein. Wir haben natürlich einen Heimleiter und wir haben einen Sozialarbeiter, die eben dafür zuständig sind. Und da kriege ich dann eben über E-Mail die Mitteilung, wir haben wieder zwei Kinder bekommen. Mhm. Und da habe ich halt früher E-Mail gesehen, dass wieder zwei Kinder gekommen sind. Also wir dürften um die 40 Kinder momentan sein.
Und Sie sind das Familienoberhaupt.
Genau, ich bin das Familienoberhaupt. Und wenn einer ganz fürchterlich unartig ist und dann, ja, jetzt gehen wir aber zum Pater. Um Gottes Willen, nein, ich bin schon anständig. Obwohl die Kinder nicht schimpft, sondern die...
Das ist einfach der Respekt.
Das wäre ihnen fürchterlich peinlich, wenn sie da eben da vor den Vater geschleppt werden und der Vater dann ganz böse Augen macht und sagt, du, das darfst du nicht mehr machen. Das macht mich sehr traurig.
Können Sie das?
Oh, das kann ich.
Okay. Und wenn Sie denn jetzt hier sind, können Sie hier die Menschen noch verstehen?
Manchmal ja, manchmal nein. Also gerade wir Deutschen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ihr Deutschen, wir Deutschen jammern schon oft auf sehr hohem Niveau. Im Grunde geht es uns wunderbar. Ich will jetzt keine politische Rede halten, was die Vollbeschäftigung betrifft und was den Lebensstandard der Deutschen betrifft. Ich glaube, es ist uns selten so gut gegangen. Und dann, wenn also der Baum nicht so toll blüht, wie er im Vorjahr geblüht hat, das ist also ein Riesenproblem. Oder ich will jetzt auch nicht mit den Flüchtlingen anfangen, aber da wird dann fürchterlich gejammert, weil man Angst hat, dass man vielleicht in seinem Lebensstand ein kleines bisschen beeinträchtigt wird. Und wenn man bei uns die Leute sieht, wie die man aus dem Dreck rausholt und die gar nichts haben und die für jede kleinste Hilfe unendlich dankbar sind, da denkt man sich schon manchmal, mei, ihr lieben Leute, ihr kennt die Welt überhaupt nicht.
Wir haben jetzt schon ganz viel mitbekommen, dass Sie ja sich ziemlich gut in Medizin auskennen. Das kennen Sie aber nicht erst, seit Sie in Südafrika gelandet sind, sondern Sie sind in Regensburg aufgewachsen. Deshalb können Sie auch noch ein bisschen bayerisch, so ansatzweise.
Es geht gerade noch.
Denn Sie waren schon als Jugendlicher bei den Maltesern aktiv.
Genau.
Da haben Sie sich dann auch zum Rettungssanitäter ausbilden lassen. Das war der erste Beruf. Mhm. Und dann sind Sie Missionsbenediktiner geworden.
Genau.
Warum? Weil ich meine, Sie hätten ja auch Entwicklungshilfe als Malteser Rettungssanitäter machen können.
Natürlich. Jetzt muss ich es Ihnen ganz ehrlich sagen.
Ja, wäre nett.
Ja. Also ich bin seit 48 Jahren deutscher Malteser. Und mich hat es unheimlich interessiert. Ich habe sämtliche Ausbildungen, die möglich waren, gemacht. Und ich habe dann auch Krankenpflege unterrichtet und habe mir damit mein Studium verdient. Für mich war es ganz klar, dass ich Arzt werde. Das ist selbstverständlich, denn da kann man den Leuten am besten helfen, habe ich gedacht. Und ich habe dann, als ich eben auch in der Pflege tätig war, sehr viele Nachtdienste gemacht. Und in diesen Nachtdiensten haben mir viele Leute, obwohl ich nur in Anführungsstrichen Pfleger war, Lebensbeichten abgelegt. Denn ich habe mich in der Nachtschicht nicht ins Stationszimmer gesetzt und gewartet, bis einer die Glocke läutet, sondern ich bin bei den Patienten gesessen, die ohnehin nicht schlafen konnten und habe mich mit denen unterhalten. Und wie gesagt, da haben mir Leute buchstäblich Lebensbeichten erzählt. Und ich habe mir gedacht, Mensch, und wenn ich jetzt sagen könnte, und deine Sünden sind dir vergeben, dann wäre dem Kerle wirklich geholfen. Und so ist in mir dann die Idee gekommen, vielleicht braucht mich der liebe Gott mehr als Arzt für die Seele, denn als Arzt für den Körper. Und so ist eben diese Idee entstanden und dann war das Bild meinen geistlichen Vater. Ich war am bischöflichen Studienseminar in Weiden, wo ich Abitur gemacht habe und wir haben dort einen Direktor gehabt und das war für mich in meinen Augen ein heiligmäßiger Priester. Und ich habe mir gedacht, wenn Priester sein heißt, so zu sein wie der, dann will ich auch Priester werden. Das war so ein ganz toller Kerl, so ein Don Bosco-Typ. Mhm. Und die dritte Begeisterung, die dann auch in die Mission reinspielt, das war meine Taufpatin und ihr Bruder, der Priester war, beide sind schon tot, die waren jahrzehntelang in Brasilien Missionare und haben dann immer von ihrer Mission erzählt. Und das hat mich natürlich auch als kleines Kind schon begeistert, wie da die Tante und der Onkel, wie ich sie genannt habe, eben in der Mission so Großartiges leisten. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn mir der liebe Gott medizinisch-pflegerische Talente gegeben hat, darf ich die nicht vergraben? Also wäre es am besten in einem Missionsorden aufgehoben? Und im Nachhinein muss ich sagen, es hätte mir nichts Besseres passieren können. Ich habe die Berufung meines Lebens dort gefunden.
Und Sie haben unglaubliche politische Umbrüche ja auch mitbekommen. Also Sie haben das Ende der Apartheid mitbekommen?
Ich habe einen Schwerstverletzten, den habe ich, also da schwerstblutend in eine Arztpraxis gebracht. Und habe gesagt, Herr Doktor, bitte schön helfen schnell, der verblutet uns. Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht helfen, das hier ist eine Praxis für Weiße. Dann habe ich gesagt, wo ist denn Ihr ärztliches Ethos? Dann hat er gesagt, das tut mir wahnsinnig leid, aber wenn ich den jetzt hier behandle, dann verliere ich meine Konzession, als Arzt zu arbeiten. Und dann hat er mich irgendwohin in die Prärie geschickt, wo ich diesen schwarzen Patienten dann hinbringen konnte. Und ich hoffe, er hat es überlebt. Also ich habe ihn noch lebendig abgeliefert. Aber das war für mich so ein ganz einschneidender Moment, wo ich mir dachte, Mensch, selbst bei einem schwer verletzten Menschen, dass da einer die Apartheid vorschiebt.
Wichtiger findet, ja.
Das war also schon ein schlimmes Erlebnis. Und halt auch die Krankenhäuser. Ich meine, die Weißen waren in 1, 2, 3 Bettzimmern und die Schwarzen waren in Sälen mit bis zu 50 Patienten. Und das war also ein völlig unterschiedliches System. Aber das Schlimme an der ganzen Apartheid war ja nicht der Group Areas Act, nachdem die Weißen nur hier leben dürfen und die Schwarzen nur dort leben dürfen, sondern das Schlimmste an der Apartheid war ja das Berufsverbotsgesetz. Das heißt, es gab drei verschiedene Kultusministerien, eins für die Schwarzen, eins für die Mischlinge und die Inder und eins für die Weißen. Und ein Schwarzer durfte keine höhere Ausbildung bekommen. Mhm. Das Höchste der Gefühle war, Krankenschwester oder Lehrer zu werden. Jetzt sind viele Krankenschwester oder Lehrer geworden, um das Maximum der sozialen Leiter zu erreichen, aber hatten keine Berufung, weder zur Krankenpflege noch zum Lehrerberuf und sind daher sehr demotivierte Lehrer bzw. Krankenschwestern gewesen. Und das habe ich wirklich noch im vollen Sinn mitbekommen, denn die Wende war ja erst 94 und ich kam 87 schon runter. Besonders schlimm war dann die Zeit um 94, die Zeit vorher.
Und direkt davor.
Es war also fast ein bürgerkriegsähnlicher Zustand, wo eben die schwarzen Parteien sich untereinander bekämpft haben. Das war nichts mit Weiß gegen Schwarz oder Schwarz gegen Weiß, sondern die Sozialisten und die Nationalisten haben sich gegenseitig bekämpft.
Da hat dann hier überhaupt niemand mehr verstanden, was da gerade abgeht. Jetzt haben sie endlich die Apartheid überwunden und das könnte alles schön sein, aber das, was Sie vorher gesagt haben, ist wahrscheinlich auch noch so ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass man die Leute ja bewusst, ich sag's mal ganz platt, dumm gehalten hat.
Ja. Ungebildet.
Und entsprechend schnell konnte sich wahrscheinlich auch AIDS ausbreiten.
Ja, das könnte durchaus mit im Zusammenhang stehen, weil sie ungebildet waren. Ich möchte nicht sagen dumm, es gibt hochintelligente, unausgebildete Leute, aber...
Wenn man keinen Zugang zu Büchern hat, zu allem Möglichen, zur Sprache, zu
Informationen. Genau, wenn man die Information nicht bekommt, dann ist es schwierig. Und wie gesagt, wenn halt die Leute meinen, dass Krankheiten durch böse Geister hervorgerufen sind, dann ist es natürlich sehr schwer, da vorzubeugen.
Sie waren erst Rettungssanitäter, dann sind Sie umgeschwenkt auf die Rettung der Seele. Mhm. Was überwiegt denn heute, der Rettungssanitäter oder der Pater? Weil eigentlich machen Sie immer noch
beides,
oder?
Das ist für mich ein Guss. Ich habe also keine zwei oder drei Seiten, sondern ich sage immer, ich bin ein aus Malteser Holz geschnitzter Benediktiner. So kann man also den Malteserorden und den Benediktinerorden in eine Einheit bringen, was in meinem Fall der Fall ist. Meine Aufgabe ist eine seelsorgerische Aufgabe und aus dieser seelsorgerischen Verantwortung heraus, man kann ja nicht nur für die Seele als solche sorgen, sondern man muss ja sich um den ganzen Menschen kümmern. Und weil ich selber nur zwei Hände habe, brauche ich natürlich viele mehr Hände, die mir gerade helfen, auch um die leiblichen, die körperlichen Bedürfnisse, die medizinischen Bedürfnisse, Bedürfnisse der Menschen abzudecken. Und dafür habe ich diese Hilfsorganisation gegründet.
Hadern Sie denn da manchmal auch mit Ihrem Herrgott, wenn Sie sehen, wie sehr die Menschen leiden?
Nein, mit dem Herrgott hadere ich überhaupt nicht, aber mit dem Unverständnis der Menschen hadere ich. Denn der Herrgott kann ja nichts dafür. Der liebe Gott, der hat uns einen gesunden Körper geschenkt. Aber wenn sich die Leute so verhalten, dass sie eben sich dem Risiko einer Ansteckung aussetzen, dann hadere ich mit der Einstellung der Leute. Aber das Schlimme ist ja bei uns, bei AIDS, das hat überhaupt nichts mit Promiskuität zu tun, sondern das Schlimme an AIDS ist die Armut. Es gibt junge Mädel, die meinen, sie könnten nicht überleben, weil sie arbeitslos sind, haben keinerlei Einkommen, es sei denn, sie würden ihren Körper an die Männer vermieten. Und das ist eigentlich fürchterlich traurig. Eine Helferin hat sich mit HIV infiziert und war dann auch schwer krank. Und dann haben wir sie gefragt, Mensch, du hast doch sämtliche Ausbildungen, du weißt doch eigentlich, wie es geht. Und dann hat sie gesagt, but I needed the money. Aber ich habe das Geld gebraucht, hat sie gesagt. Und die Männer zahlen eben mehr, wenn die Frau nicht auf dem Kondom besteht. Und dann ist auch eine ganz große, das darf man auch nicht außer Acht lassen, in Südafrika eine sehr große sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und ich wäre immer fuchsteufelswild, wenn man dann sagt, ja, die sind selber schuld, weil es so... Jetzt hätte ich beinahe was gesagt.
Was eine andere Regensburgerin schon mal gesagt hat.
Genau, ja, sagen wir es sehr höflich. Und da werde ich immer fuchsteufelswild, denn das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man gerne ins Bett geht und sich dort vergnügt miteinander, sondern sexuelle Gewalt ist ein Verbrechen. Und das passiert immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und da werden sehr viele Leute angesteckt dadurch. Und das ist ein Riesenproblem. Und dann natürlich, wenn ich mich durch das Vermieten meines Körpers als Frau über Wasser halte, wir haben dieses Sugar-Daddy-System. Es ist also nicht die Prostitution, um im Handtäschchen an der Straßenecke zu stehen und auf einen Freier zu warten, sondern man lacht sich so einen Freier für ein paar Monate an oder vielleicht auch für länger und der zahlt auch nicht pro Geschlechtsakt, sondern der gibt ein Taschengeld an seine...
So eine Art Unterhalt für seine Geliebte.
Genau. Mhm. Und jetzt reicht aber einer dieser Sugar Daddies nicht, um zu überleben. Ich sage es jetzt mal etwas plakativ. Jetzt habe ich einen Sugar Daddy, der bezahlt das Essen, einen Sugar Daddy bezahlt die Schulgebühren für die Kinder, einer zahlt die Miete, einer zahlt die Kleidung. Und dann haben die 3, 4, 5 verschiedene von diesen Sugar Daddies. Der Sugar Daddy ist dem Mädel nicht treu, das Mädel dem Sugar Daddy nicht treu. Und damit haben wir diese hohe Promiskuität. Und das hat nichts mit Lust und Dollerei zu tun, sondern einfach mit Armut. Und da muss man was tun. Darum legen wir so großen Wert auf die Bildung, auf die Ausbildung der Leute, dass sie eben eine andere Möglichkeit bekommen, sich Geld zu verdienen, als eben dadurch, dass sie, wie ich schon dreimal gesagt habe, ihren Körper an die Männer vermieten.
Eine andere Geschichte, die Sie eben gesagt haben, die hat mich ziemlich schockiert. Es gibt unterernährte Menschen. Mhm. Wie kann das in dem Land sein? Also da gibt es Menschen, die deutlich mehr Geld haben als ich.
Die sind ja nicht die Unterernährten.
Na, wahrscheinlich eher nicht.
Die meisten, also Sie wissen, wir haben eine Klinik für unterernährte Kleinkinder, ja, genau, und Säuglinge, unter Fehl- und Mangelernährt, müsste man es eigentlich sagen. Die meisten dieser Kinder sind Kinder von HIV-positiven Müttern. Eine HIV-positive Mutter kann mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit ihr Kind durch die Muttermilch mit dem Virus anstecken. Also sagt man den Müttern, bitte nicht stillen, sondern das Kind mit der Flasche großziehen. Jetzt können sich die armen Leute aber diese Flaschennahrung nicht leisten und tun von daher entweder diese Flaschennahrung zu sehr verdünnen oder sie geben dann gleich die Flaschennahrung nicht, sondern nehmen verdünnten Maisbrei oder ähnliches. Und da ist natürlich kein Eiweiß drin und das ist ein Riesenproblem. Das zweite große Problem sind Teenage Pregnancies, wie man es bei uns nennt. Mhm. Also dass Mädel im sehr jungen Alter schwanger werden und Kinder bekommen und die dann noch irgendwo zur Schule gehen und dann kriegt die Oma das Kind. Aber die Oma hat keine Muttermilch. Und da muss man sehr schnell eingreifen. Das große Problem bei der Unterernährung ist eben, wenn das Gehirn nicht genügend Nährstoffe bekommt, kann es unterentwickelt werden. Und somit kommt es dann auch zu geistigen Spätschäden bei diesen Kindern, die früher unterernährt waren. Da muss man also ganz, ganz schnell eingreifen und das tun wir.
Also kann man auch relativ schnell viel bewirken.
Genau. Je schneller, desto besser.
Okay. Malteser haben wir jetzt schon ganz, ganz oft gesagt. Das ist ja ein Ritterorden. Sind Sie Ritter?
Ich bin ein Mitglied eines Ritterordens, aber ich bin kein Ritter. Denn ein Priester darf kein Schwert tragen, ich gehe jetzt zurück ins Mittelalter, und kann also von daher kein Ritter werden. Es gibt im Malteserorden drei Arten, Mitglied zu sein, entweder als Ritter oder als Dame oder als Kaplan. Und ich bin eher ein Konventualkaplan des Malteserordens. Das heißt, ich bin also einer dieser Priester, der weder ein Schwert trägt noch eine Dame ist.
Also ein Ritter ohne Schwert. Aber mit dem Schwert des der Bibel.
Ja, also wenn man das Schwert so versteht, dass man gegen den Unglauben und gegen die Armut und gegen das Elend kämpft, dann ja. Und es ist oft ein schwererer Kampf, als wenn ich einem, der die Burg erobern will, den Schädel einschlage.
Und hinterlässt auch, naja, egal, das lassen wir jetzt. Wenn Sie jetzt auf Ihrer, ich sag's nochmal, weil ich das Wort so lustig finde, Battletour sind, was wünschen Sie sich denn von den Menschen, denen Sie da begegnen? Nur Geld?
Nein, natürlich Geld, das ist klar, deshalb bin ich da.
Sie sind unterwegs, genau.
Ja, sonst wäre es ja sinnlos. Aber ich wünsche mir A, eine Bewusstseinsbildung, dass die Leute von ihrem Egoismus abweichen und sehen, es gibt andere Menschen in dieser Welt, die in Not sind. Und jetzt werde ich wirklich politisch und sage, ich bin oft beschämt, wie saudumm, und das sage ich jetzt so, wie saudumm die Leute daherreden über Flüchtlinge, die ins Land kommen. Man muss nur die Bilder anschauen von Syrien, wo es völlig zerstörte Städte gibt. Und wenn da die Leute davonlaufen, Mensch, was muss ich für ein Herz haben, wenn ich sage, na, die sollen wieder zurückgehen, die können wir hier nicht brauchen. Also ich würde mir wünschen, dass man den Menschen das Herz erweicht, dass sie für die Nöte der Menschen ein Auge bekommen. Und zwar, das sage ich in Predigten immer wieder, du brauchst nicht nach Afrika schauen, um Notleidende zu sehen. Das kann dein Ehemann sein, das kann deine Großmutter sein, das kann dein Vater sein, das kann dein Verwandter, dein Mitarbeiter sein. Also, dass man von seinem Egoismus abweicht und die Augen öffnet auf andere hin. Zweitens erhoffe ich natürlich, dass die Menschen sich begeistern lassen für eine Berufung als Ordensmann, für eine Berufung als Priester, für eine Berufung auch als Ordensfrau natürlich und natürlich für eine Berufung als Missionar. Denn wir haben viel zu wenig Leute, die in diesem Bereich jetzt heute tätig werden wollen. Und wenn man den Leuten vom Kloster erzählt, sagen sie, um Gottes Christi Willen, wie kann denn ich ins Kloster gehen? Und wissen überhaupt nicht, was das für ein tolles Leben sein kann, wenn man sich einfach ganz dem Herrgott zur Verfügung stellt und wenn man dann mit Volldampf voraus in seinem Weinberg arbeitet. Also es gibt nichts Schöneres von meinen Augen aus gesehen. Und das ist natürlich auch eine Hoffnung, die ich habe, wenn ich mit den Leuten rede. Und dann natürlich auch die Hoffnung, nicht nur, dass mal jemand einen Geldschein ins Körbchen legt, sondern noch lieber ist es mir, wenn jemand ein Fördermitglied wird. Denn wenn ich den Geldschein, den ich heute bekomme, muss ich nächstes Jahr wieder drum betteln. Aber wenn jemand ein Fördermitglied wird und einen gewissen Betrag pro Jahr, pro Monat, pro Vierteljahr überweist, per Dauerauftrag oder Einzugsermächtigung, kann man mit diesen Geldern rechnen und das ist natürlich wesentlich nachhaltiger als eine einmalige Spende und das ist natürlich auch eine Hoffnung, die ich habe und das betone ich dann auch immer sehr in meinen Vorträgen.
Okay, dann wünsche ich Ihnen auf Ihrer Battletour für all diese Dinge viel, viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Und danke für das schöne Gespräch.
Gerne. Danke für die Einladung.